Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Es geht lückenlos weiter. Krimi-Time ist angesagt. Der Spieker Verlag freut sich, auch in diesem Jahr wieder Birgit Storm präsentieren zu können. Wer vielleicht der ein oder der andere hat sie schon im letzten Jahr gesehen mit dem Debüt-Kriminalroman. Theo und Matze ermitteln wieder. Und deswegen will ich mich auch kurz halten und Frau Storm gleich das Wort übergeben.
Ja, ich freue mich, dass so viele da sind und etwas aus meinem Krimi hören möchten. Im letzten Jahr habe ich ja hier aus einem Schuss zu viel vorgetragen, den Biathlon-Krimi. Zuerst habe ich gedacht, okay, das war jetzt so mein Ausflug nach Thüringen. Aber ich bin noch von so vielen Lesern gefragt worden, wie geht's denn jetzt weiter mit Theo und Matze? Und somit ist dann der zweite Band entstanden, Außenseiter. Auch hier ermitteln wieder die beiden Kommissare aus Thüringen, Theo und Matze, in Suhl. Und zwar ist Suhl ja der Wohnort von Theo und Matze, wer es vielleicht noch aus dem letzten Jahr kennt oder aus dem ersten Buch, ist mein Hamburger Kommissar, der nach Thüringen gezogen ist, der Liebe wegen, seiner Vanessa wegen. In diesem Jahr haben sie es etwas schwierig, mit einem schwierigen Fall zu tun, denn es ist so, dass dieses Mal sowohl Theos Sohn als auch seine Mutter irgendwie in den Fall involviert sind. Es geht einem um einen Einbruch bei seiner Mutter, andererseits geht es um einen Überfall auf einen Obdachlosen. Und da die Zeit knapp ist, möchte ich auch gar nicht allzu viel erzählen, sondern ich fange erstmal an zu lesen. Weil es aber zwei Handlungen sind, ist der Prolog zweigeteilt und ja, Sie werden das schon merken. Ich fange einfach mal an. Patrick. Seine Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt. Patrick beugte sich zu dem Mann in dem schmutzigen Schlafsack hinunter. Eine Plastiktüte lag neben ihm. Der Obdachlose schien nichts weiter zu besitzen. Er regte sich nicht. Patrick schob vorsichtig die strähnigen Haare aus dem Gesicht, fühlte Blut an den Händen und zuckte zusammen. Plötzlich öffnete der Mann die Augen und starrte ihn an. Zwei lange Sekunden verweilte der Blick auf dem verängstigten Jungen. Dann verlor der Verletzte wieder das Bewusstsein und sein Kopf fiel zur Seite. Geschockt ließ Patrick den Mann los. Ihm wurde heiß. Was sollte er tun? Er rannte weg, wusste, dass seine Reaktion falsch war, hatte Angst, sah eine Telefonzelle. Noch nie zuvor hatte er ein solches Gerät benutzt. Er besaß ja ein Handy. Aber das war nun weg. Der Junge sah den Schlitz für das Geld. Mist, dazu benötigte man Münzen. Seine Geldbörse hat er nicht mitgenommen. Verzweifelt durchsuchte er seine Jackentaschen, dann die Hosentaschen. Erst als er die Zelle verließ, bemerkte er den Schatten. Zu spät dran und kein Kleingeld, um zu Hause anzurufen? Der Mann hielt ihm ein paar Münzen entgegen. Patrick nickte und nahm das Geld dankend an. Er zitterte, als er das Kleingeld in die dafür vorgesehene Öffnung steckte und den Notruf wählte. Theo. Theo genoss sein Frühstück unbeschwert. Er wusste nicht, dass er heute eine folgenschwere Entscheidung fällen musste. Eine Entscheidung über Leben und Tod. Hätte er gewusst, dass er über das Leben zweier Personen, die ihm sehr am Herzen lagen, entscheiden musste und diese Entscheidung zur Folge hatte, dass einer der beiden starb, wäre ihm das dick mit Leberkäse belegte Brötchen vermutlich im Hals stecken geblieben. Aber Theo wusste nicht, was ihm dieser Tag abverlangen würde. Und so biss er genüsslich in die zweite Hälfte des Weizenbrötchens. Er ließ sich von Mario noch einen Becher Kaffee einschenken und grölte nach seinem Sohn Patrick, der immer noch nicht am Frühstückstisch aufgetaucht war. obwohl die beiden gleich zum Polizeipräsidium starten wollten. Theo packte ungeduldig die Dose mit den Gemüsesticks, die seine Frau jeden Morgen für ihn zubereitete und die er im Präsidium meist an Frau Mayberg gegen einen Schokoriegel eintauschte, in seine Tasche und griff nach dem Handy. Er hatte eine Kurznachricht erhalten und erinnerte sich dumpf, dass es gestern Abend in seiner Hosentasche vibriert hatte. Aber gerade da hat er seinen ersten Strike des Abends geworfen und musste eine Runde Kurze schmeißen. Ungläubig starrte er auf den Bildschirm. Marion blickte ihn fragend an, als er sich heftig atmend erhob, den Kaffeebecher in einem Zug leerte und mit kalkweißem Gesicht murmelte: Ich muss los. Ja, die ganze Handlung beginnt 2 Wochen zuvor auf der Geburtstagsfeier von Theo, Theos 57. Geburtstag, der zünftig mit einer Gartenparty gefeiert wird. Und diese Gartenparty endet leider etwas abrupt, denn bei Theos Mutter wurde eingebrochen und somit löst Theo die Feier auf und hat das Gefühl, er muss sich drum kümmern, obwohl er natürlich als Beamter der Mordkommission da nicht so richtig viel zu suchen hat. Aber sie stellen halt fest, es ist nicht sehr viel passiert. Es wurde auch nichts Wichtiges mitgenommen. Sie finden nichts, was so wirklich im Hause fehlt. Alle Wertgegenstände sind da. Einige Tage später geschieht ein zweiter Einbruch. Und dieses Mal wird es etwas dramatischer, denn Theos Mutter, Johanna, ist dieses Mal zu Hause. Und sie erleidet einen Herzinfarkt und liegt seitdem im Koma. Am Tag drauf kommt es dann auch noch zu einem folgenschweren Überfall auf einen Obdachlosen. Und ich starte jetzt, mittendrin dieses Mal, also nicht von Anfang an, mit dem Montag, dem ersten Ermittlungstag. Und dieses Mal, denn Theo und Matze sind natürlich mit dem Fall betreut. Und dieses Mal haben sie noch eine kleine Hilfe, denn Theos Sohn Patrick muss sein Betriebspraktikum bei der Polizei machen und er ist den beiden zugeordnet. Und hier starte ich wieder. Theo rasselte mit dem Autoschlüssel und Patrick spurtete aus dem Haus. Bin schon da, wird auch Zeit. Sein Vater startete seinen VW-Kombi und ließ es rocken. Led Zeppelin. Oh Mann, wie kannst du solche Musik um diese Zeit nur hören? Patrick gähnte. Eben drum, zum Wachwerden. Im Präsidium angelangt, schleift er seinen Sohn erstmal ins Vorzimmer seines Chefs. Guten Morgen, Theo. Gisela Mayberg begrüßte ihn herzlich. Heute mit Familie, mein Gott, ist das dein Patrick, ist der groß geworden. Sie erhob sich und stolzierte mit ihren neongrünen High Heels auf Patrick zu. Ihre Diät im Frühling hatte nicht lange angehalten und so sah man die Speckröllchen deutlich unter dem eng anliegenden, grün gestreiften T-Shirt hervorquellen. Ihr Rock war ebenso eng wie das Shirt, so grün wie die Schuhe und außerdem sehr kurz. Ein gewagtes Outfit für jemanden, der kurz vor dem 50. Geburtstag stand und weder lange Beine noch andere Modelmaße aufweisen konnte. Aber Gisela liebte schrille Outfits und trug sie nicht nur ihrer Freizeit, sondern auch völlig schmerzlos im Büro. Hallo Patrick, kennst du mich noch? Ich bin die Gisela Mayberg. Wir haben uns beim Tag der offenen Tür gesehen. Sie blickte den Jungen erwartungsvoll an, aber Patrick zuckte nur unsicher mit den Schultern. Mach nichts, ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Wenn du Fragen hast, komm gern zu mir. Patrick wich erschrocken zurück. Doch auch das half ihm nicht viel, denn Frau Mayberg zog ihn mütterlich an ihren üppigen Busen. Fehlte nur noch der Kuss. Aber Theo rettete seinen bedrängten Sohn und Frau Mayberg nahm wieder an ihrem Schreibtisch Platz. Schokolade gefällig? Sie zog ihre Schublade auf und reichte den beiden einen Schokoriegel. Theo vermied es, vor den Augen seines Sohnes die mitgebrachten Gemüsesticks anzubieten. Er schubste seinen Sohn leicht in die Seite und meinte, du wolltest doch noch was abgeben. Patrick kramte ein Blatt Papier aus der Tasche, die Bescheinigung für die Schule. Können Sie die Bestätigung am Ende des Praktikums ausfüllen? Patrick reichte ihr das Papier. Aber natürlich, junger Mann, natürlich mache ich das. Jetzt kennst du die auch, grinste Theo und zog seinen Sohn aus dem Büro. Matthias wartete schon auf sie. Der hatte bereits auf einer Flipchart die ersten Ergebnisse seiner gestrigen Befragung notiert. Guten Morgen, Theo. Hallo, Patrick. Matthias zeigte auf die Stellwand. Viel haben wir noch nicht beisammen, aber zumindest einen Anfang. Worum geht es denn eigentlich? Fragte Patrick möglichst unbefangen. Du hast doch sicherlich von deinem Vater schon auf diesen Überfall auf den Obdachlosen erfahren. Patrick nickte und Matthias fuhr fort. Der Überfallene heißt Karl Mahler, ist 58 Jahre alt und lebt seit 3 Jahren auf der Platte. Nachbarn haben gegen Mitternacht Lärm auf der Straße gehört. Eine Frau konnte dort auch eine Gruppe Jugendlicher ausmachen. Von dem Überfall selber bekam sie aber nichts mit. Sie hat nur 4 Personen davonlaufen sehen.
Hat die Spurensicherung schon die Fingerabdrücke ausgewertet? Wollte Theo wissen.
Welche Fingerabdrücke denn? Patrick wurde heiß zumute. Wir haben Abdrücke in der Telefonzelle sichergestellt. Viele Abdrücke, wie ihr euch vorstellen könnt, erklärte Matthias. Aber auf dem Hörer waren 2 Fingerabdrücke besonders gut zu sehen. Die scheinen von den beiden Personen zu stammen, die zuletzt in der Telefonzelle einen Anruf getätigt haben. Er machte eine Kunstpause und sah Theo erwartungsvoll an. Was meinst du wohl, was wir gefunden haben? Theo ging in Gedanken sämtliche Einsätze durch, zu denen er in den letzten Jahren wegen Schlägereien und Körperverletzungen gerufen worden war, erinnerte sich aber nicht an bestimmte Personen. Er zuckte mit den Schultern. Also, die Einabdrücke stammen eindeutig von der Person, die ins Haus deiner Mutter eingedrungen ist, informierte ihn sein Kollege. Jetzt war Theo hellwach. Habt ihr schon eine Person dazu? Matthias nickte. Paul Schmidt. Und, noch was? Dieser Paul Schmidt ist uns nicht unbekannt. Einbruch und Körperverletzung. Jetzt seit 4 Wochen wieder auf freiem Fuß. Lass mal sehen. Theo starrte aufgeregt auf die Unterlagen, die Matthias in der Hand hielt. Tatsächlich, das ist ja ein Ding, den Kerl greife ich mir. Und die anderen Fingerabdrücke? Theo sah seinen Sohn ungeduldig an. Keine Ahnung, eine Telefonzelle ist ja wohl zum Telefonieren da. Wird wohl noch jemand nach dem Überfall da angerufen haben. Entscheidend ist, dass wir jetzt eine heiße Spur haben. Und wenn dieser Mann das gar nicht war, wandte sein Sohn ein. Ach nein, will der neue Ermittlungsbeamte auch was zum Fall beitragen? Lästerte Theo und Patrick verstummte mit hochrotem Kopf. Matthias versuchte, seinen Praktikanten aus der Schusslinie zu nehmen und schlug vor, dass Theo diese Spur weiterverfolgen sollte. Er selbst wollte mit Patrick noch einmal zum Tatort fahren und jene Nachbarn, die er gestern nicht angetroffen hatte, befragen. Damit war Theo einverstanden. Nur Patrick druckste herum und fragte, ob er denn unbedingt mitfahren müsse. Matthias verstand diese seltsame Zurückhaltung nicht, denn gerade die Ermittlungen vor Ort machten die Polizeiarbeit in seinen Augen besonders spannend. Also bestand er auf Patricks Begleitung. Am Tatort fragte er seinen Praktikanten nach dessen Vorstellung zum Tathergang. Als Patrick die Blutspuren am Hauseingang sah, drehte sich sein Magen. Wieder sah er den Mann am Boden liegen, sich unter den Tritten krümmen und stöhnen. Er wandte sich abrupt ab und hielt sich die Hand vor den Mund. Natürlich wusste der Junge, dass er dem Polizisten die Wahrheit sagen musste. Ließ es aber bleiben. Er hatte Angst, große Angst. So schlimm? Fragte Matthias mitfühlend. Hier war ja nur noch das Blut des Opfers am Tatort zurückgeblieben. Keine verletzte Person oder Leiche zu begutachten. Aber in diesem Fall hätte er den Praktikanten ja auch nicht mitgenommen. Geht schon wieder. Patrick atmete tief durch. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ja, so geht das weiter. Matthias, bei den Ermittlungen haben Sie mittlerweile festgestellt, dass wohl tatsächliche Jugendliche für die Tat verantwortlich waren. Und Matthias hätte jetzt auch sehr gehofft, dass er einige Hilfen von seinem jungen Praktikanten bekommt, wo Jugendliche so ausgehen, welche Treffen das gab, über Facebook vielleicht mal gucken, was lag denn so an dem Abend. Aber Patrick hält sich sehr, sehr zurück, was Matthias allerdings auch etwas nervt. Und ich steige jetzt mal wieder ein bei den Ermittlungen 2 Tage später, am Mittwoch. Matthias ging mit Patrick die Liste durch, die sein Praktikant am Vortag angefertigt hatte. Wirklich viel steht hier ja noch nicht drauf. Er musterte den Jungen aufmerksam und schaute in dessen graue Augen. Graue Augen, er stutzte. Mit wem hatte er kürzlich über graue Augen gesprochen? Er konnte sich nicht dran erinnern, wusste, dass es irgendwie von Bedeutung gewesen war. Patrick erzählte indessen von Jackies Unfall und dem plötzlichen Aufbruch gestern. Wie bitte? Was hast du gesagt? Ich hatte gerade an etwas anderes gedacht. Entschuldige bitte. Matthias wandte sich Patrick zu und der Junge wiederholte seine Geschichte. Nachdem Matthias sich vergewissert hatte, dass Jackie keine größeren Verletzungen davongetragen hatte, ging sie wieder zum Tagesgeschäft über. Patrick vervollständigte die Liste, denn nach der Befragung von Herrn Mahler war Matthias überzeugt davon, dass Jugendliche für die Tat verantwortlich waren. Allerdings konnte er den Anruf von Paul Schmidt immer noch nicht einordnen. Warum hatte der Mann den Notruf getätigt? War er Zeuge des Angriffs gewesen? Konnte oder wollte sich nicht mit der Polizei auseinandersetzen? Diesen Part ließ er Theo weiterverfolgen, der sich auch aus persönlichen Gründen mit dem seltsamen Herrn Schmidt beschäftigte. Das Telefon klingelte. Matthias griff zum Hörer, lauschte und raunte Theo zu. Da will dich jemand persönlich sprechen, wollte seinen Namen nicht nennen, meinte aber, es sei wichtig. Er sah Theo fragend an. Willst du das Gespräch annehmen oder soll ich ihn abwimmeln? Gib schon her. Theo griff den Hörer. Den werde ich mir Manieren beibringen. Und schnauzte ein kräftiges Greitner in den Apparat. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Patrick erschrak, als sein Vater wenig später ohne Vorwarnung mit der Faust auf den Tisch schlug und mit hochrotem Kopf ins Telefon brüllte. Sie wagen es, hier anzurufen und Forderungen zu stellen? Wer hat Ihnen ins Gehirn geschissen? Wenn ich Sie kriege, dann mache ich Sie platt. Er atmete dreimal tief durch. Was? Bis morgen früh? Bis dahin sitzen Sie in der Zelle. Hören Sie? Hallo? Hören Sie? Verdammter Mist. Der Kerl hat einfach aufgelegt. Theo stapfte wütend durchs Büro. Wer war denn das, Papa? Fragte Patrick vorsichtig. Auch Matthias sah seinen Kollegen fassungslos an. Eine derartige sprachliche Entgleisung im Dienst hat er wirklich noch nie erlebt. Theo schien sie gar nicht wahrzunehmen. Einfach aufgelegt. Ja, das hätte ich auch getan, wenn du mich am Telefon derart zusammengebrüllt hättest. Und jetzt sag schon, wer dich dermaßen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Paul Schmidt. Der Paul Schmidt? Ja, der Paul Schmidt. Stille im Raum. Und was wollte der Kerl von dir, Papa? Theo schlug wieder mit der Faust auf seinen Schreibtisch. Unterlagen will er haben. Stasi-Unterlagen. Von dir? Fragten Matthias und Patrick fast gleichzeitig. Theo nickte und schwieg wieder. Er trommelte mit seinen Fingern auf die Tischplatte. Unterlagen über sich, bis morgen. Dann wird er meine Mutter in Ruhe lassen. Die Zornesröte in Theos Gesicht nahm beängstigende Ausmaße an und das Pulsieren der Halsschlagader bestärkte Theos emotionale Belastung. Wenn ich den Kerl kriege, dann... Patrick wollte lieber nicht wissen, was danach passieren konnte. Warum denn ausgerechnet Oma? Warum lässt er sie denn nicht in Ruhe? Die hat doch gar nichts damit zu tun. Weiß ich doch auch nicht. Vielleicht benutzt er sie einfach als Druckmittel, damit ich was für ihn tue. Versuchte Theo eine nicht sehr einleuchtende Erklärung. Das erkannte sogar sein Sohn. Dann könnt er doch gleich auf jemanden auf dem Amt erpressen, wo die Unterlagen liegen. Macht überhaupt keinen Sinn, das Ganze. Weiß ich doch auch, brummte sein Vater unwillig. Vielleicht sollst du erstmal mit deiner Mutter reden, wenn sie ansprechbar ist. Vielleicht hat sie sogar irgendwas mitbekommen, schlug Matthias vor. Ich fahre jetzt nach Erfurt. Versuch irgendwas über diese Akten rauszufinden, entschied Theo. Aber nicht für diesen Kerl. Mich interessiert, was der Mann zu verbergen hat, dass er selbst nicht davor zurückschreckt, eine alte Frau fast umzubringen. Theo griff seine Jacke, den Autoschlüssel und stürmte mit langen Schritten zur Tür hinaus. Versuch doch erstmal dort anzurufen, rief Matthias ihm nach. Bevor du umsonst dorthin fährst, beendet er den Satz mehr für sich. Denn Theo war bereits außer Hörweite. Wenn der sich was in den Kopf gesetzt hatte, blendete er alles andere aus. Matthias schüttelte nur den Kopf und wandte sich wieder seinen Aufgaben zu. Das Telefon auf seinem Schreibtisch läutete erneut. Hansen? Konzentriert lauschte er dem Anrufer, notierte einige Stichworte auf dem bereitliegenden Notizblock und antwortete, ja, danke für die Informationen, das hilft mir weiter. Er legte den Hörer auf die Gabel und verweilte einen Moment, den Blick aus dem Fenster in den Morgenhimmel gerichtet. Wir müssen reden. Er sah seinen Praktikanten an und schloss ein Mikrofon und ein Aufnahmegerät zwischen sich und dem Jungen an. Ich bin noch nicht ganz fertig, wich Patrick aus und beobachtete den Polizisten. Sein Herz klopfte wild. Was hatte Matthias vor? Mit wem hatte er telefoniert? Ja, das lasse ich mal offen, mit wem er telefoniert hatte. Vielleicht kriegen Sie es ja selbst raus, wenn Sie irgendwann Lust haben, weiterzulesen. Stattdessen würde ich noch... Wie viel Zeit habe ich denn noch? Bitte? Noch gut in der Zeit?
Ja.
Gut, dann schaue ich hier noch einmal ganz kurz. Nee, ich erzähle ein bisschen zwischendurch. Und zwar kommt Matthias an diesem Tag nicht so richtig an den Jungen ran. Er kommt nicht so richtig weiter. Und nach so einigen drastischen Maßnahmen im Büro beschließt er, die Befragung erstmal abzubrechen. Und stattdessen, sondern währenddessen klingelt ein drittes Mal das Telefon und Matthias muss zu einem Einsatz. Der ist also raus und Patrick macht noch seine Aufgaben zu Ende und wird dann an dem Abend von Matthias nach Hause gebracht. Allerdings mit dem Gedanken, am nächsten Tag mit dieser Befragung fortzufahren. Bloß andere Leute haben andere Pläne und so auch dieser Paul Schmidt. Dieser Paul Schmidt benötigt nämlich jetzt Patrick als Druckmittel und an dem Abend, als Matthias ihn nach Hause fährt, entführt er den Jungen, um endlich über den Jungen an die so lange erwarteten Papiere zu bekommen, die für ihn sehr, sehr wichtig sind und die sein Leben verändern sollen. Er erführt nicht nur den Jungen, sondern da Matthias dabei ist im Auto, nimmt er den Polizisten auch gleich mit. Mehr erzähle ich aber nicht dazu, sondern ich würde jetzt noch einen Abschluss lesen, nämlich die Ermittlungen gehen natürlich jetzt mit Hochdruck voran und der Chef von Theo, der kommt jetzt auch endlich an die erwarteten Papiere aus Erfurt. Und nachdem er sie gelesen hat, drückte er sie dem Theo in die Hand und der schaut jetzt, worum es überhaupt geht. Und das würde ich jetzt abschließend noch vorlesen. Theo las Seite um Seite und fand sich in einem Leben wieder, von dem er gedacht hatte, es genau zu kennen. Jetzt allerdings merkte er, wie wenig er von der Vergangenheit wusste. Begierig las er Seite für Seite, tauchte ein in die Vergangenheit des sozialistischen Staates, in dem er aufgewachsen war. In die Verzweiflung der Menschen, die dem entfliehen wollten, die Todesschüsse an den Grenzen, die Familien, die zurückblieben, in die drastischen Erziehungs- und Bestrafungsmaßnahmen der Kinderheime. Und er begriff nicht, wie das alles hatte geschehen können und warum er nie etwas davon erfahren hatte. Natürlich hatte er in der Schule von Vorfällen dieser Art gehört und wie wichtig es sei, solche Täter aufs Schärfste zu bestrafen. Aber was hieß das, aufs Schärfste? Als Schüler hat er nicht darüber nachgedacht. Seine Eltern hatten nie mit ihm über diese Zeit gesprochen und er hatte nicht gefragt. Natürlich hatte er nach der Wende begierig alles gelesen, was man damals in der Zeitung fand. Aber irgendwann war das Interesse geringer geworden. Die Geschehnisse betrafen ihn ja nicht persönlich. Das hatte er gedacht. 57 Jahre lang hatte er das gedacht. Und jetzt war alles anders. Ganz anders, als er sich es jemals hätte vorstellen können. Er erinnerte sich wieder an Zeitungsberichte und Nachrichtensendungen vor 4 oder 5 Jahren. Ganz groß war da berichtet worden von den Kinderheimen der DDR, von den folterähnlichen Erziehungsmethoden in der Jugendheimerziehung in Torgau und den anstehenden Rehabilitierungsverfahren für die betroffenen Heimkinder, die oft schon als Säuglinge in Heime eingewiesen worden waren. Aber er hat es wieder vergessen. So wie man alle schlimmen oder traurigen Nachrichten nach kurzer Zeit wieder vergaß, weil sie einen nicht betrafen, die nur in den Herzen der Menschen weiterlebten, die von diesen Ereignissen unmittelbar betroffen waren. Und jetzt betraf es ihn. Jetzt verstand er plötzlich, was den Paul Schmidt zu dieser Verzweiflungstat getrieben hatte. Trotz allem hatte er eine riesige Wut auf den Kerl und er wusste nicht, wie er reagieren würde, wenn er ihm gegenüberstand. Peter Leiter, sein Chef, betrat das Büro und legte Theo die Hand auf die Schulter. Harter Tobak, was? Theo nickte. Herr Leiter blickte seinem Beamten in die leicht geröteten Augen. Kannst du ihm gegenübertreten, Theo? Schaffst du das, ohne auszurasten? Theo atmete schwer. Ich weiß nicht, Peter. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich will meinen Sohn wieder haben. Ich weiß, Theo. Und seine Äußerungen riefen eindeutig darauf hinaus, dass er dich sehen möchte und niemanden anders. Theo nickte. Und wir haben ihn jetzt. Theo, wir haben das Handy geortet. Ja, vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, wer Interesse hat, wie sich dieser Fall aufklärt oder aber ob er sich nahtlos an das Erstlingswerk von Frau Storm anschließt, dem steht sie gerne zur Verfügung. Sie signiert auch Bücher, wenn Sie also sich ein Exemplar mit nach Hause nehmen möchten und schauen, ob sie auch ordentlich recherchiert hat, weil diese Krimis, hat sie ja gesagt, wo sie spielen, und dazu ist zu sagen, dass Frau Storm also sehr gründlich an den Originalschauplätzen recherchiert hat, ihre Neugier also befriedigen möchten, dann steht sie gern zur Verfügung. Zum einen signiert sie hier an der Messebuchhandlung und zum anderen ist auch Frau Storm noch ein bisschen am Stand, C205 zu finden. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch eine schöne Messe.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.